Disco-Laune mit Chris Nanu und Marek Bäuerlein.
Da sind wir.
Was geht ab, Leute?
Was geht ab?
Wir sind heute nicht nur zu zweit, beziehungsweise zu dritt mit Daniel ja noch, sondern wir haben heute auch noch einen Gast, einen fabelhaften Gast.
Fabelhafter Gast.
Freuen wir uns sehr drüber.
Liebe Markus da, Madness.
Grüß dich.
Grüße euch.
Na, was geht? Was geht ab, was geht down?
Ja, was geht ab? What's poppin'? Ey, alles gut. Wir haben ja eigentlich im Vorfeld schon viel abgesprochen.
Ja, ich bin ein kurzer Podcast heute. Wir machen viele Stunden.
Cut.
Sag mal, wie geht's dir? Was ist los?
Ach, gerade ist viel Büro, um ehrlich zu sein. Um auch jetzt mal alles zusammenzufassen, was so den Beruf angeht. Es fühlt sich alles viel nach Nicht-Mucke an und viel nach Organisation, die man...
Weil ihr auch so kleine Indie-Freaks seid.
Genau.
Wir ja auch. Das eint uns.
Genau. Da will ich mich aber gar nicht drüber beschweren, weil das habe ich mir selbst so ausgesucht. Aber ich könnte mal wieder Mucke machen. Das ist so der Punkt.
Aber du hast doch jetzt Mucke gemacht, oder?
Genau, so 1-2 Monate habe ich Mucke gemacht, dann haben wir sie aufgenommen und jetzt sind wir am Arbeiten dran, dass wir sie rausbringen. Aber genau, jetzt so in 1-2 Wochen soll sich das gelegt haben und dann können wir auch wieder loslegen.
Okay. Ja. Ich habe, also weil ich finde es auch genau wie du sagst, so bei mir ist ja, ich bin ja so ADHSler auch, so Power-ADHSler und ich kann saugut im Moment irgendwie diese Sachen machen. Aber
ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, sein ADHS hat ihn fast ins Gefängnis gebracht.
Ich habe es mitbekommen und dann standen sie morgens da, ne?
Ja, genau. Dann warst du auch schon mal fast im Knast? Oder warst du schon im Knast?
Nee, noch nie. Noch nie.
Und warst du schon mal im Knast?
Also, hä, wieso warst du noch nie im Knast?
Ich habe mich auch noch nie geboxt.
Echt noch nie?
Noch nie. Ich habe mich gewehrt und habe mal so zurück, aber ich habe mich noch nie geschlagen, noch nie größeren Beef gehabt mit Leuten. Zum Glück, ich bin da... Ich bin da nicht so der Mann für.
Ich bin auch mal, in der Grundschule mal einem Kind an die Gurgel, das mich wirklich über Jahre lang terrorisiert hat.
Dazu sagen, du warst da schon 24.
Ja, ja, ich bin wieder nochmal so, der kleine Nervbeschwüli ist auch. Nee, ansonsten, ich habe mich auch noch nie geboxt, wirklich.
Mhm. Ja, ich schon.
Alles schlecht für unser Image. Nee, ich schon.
Leute.
Ja, du bist ein Trouble-Freak.
Ich bin Trouble-Freak. Wir haben früher in Goldbach, gab's, da wo ich herkomme, ne? Muss ich immer an dieses Samuel Deluxe-Lied denken übrigens, da wo ich herkomme.
Ah, okay, das ist, wo ich herkomme.
Ja, ja, genau, ja. Das ist, wo ich herkomme. Und da gab es so zwei Rap-Crews, ne? Zum einen gab es uns, ne? Und dann gab es noch die Mafia, so haben die sich genannt. Mhm. Und das waren alle, die noch schlechter waren auf der Hauptschule als wir. Das waren die Mafia. Und dann haben wir so Fick die Mafia hingesprüht. Also, Leute haben das irgendwo hingesprüht, ich habe damit nichts zu tun gehabt und stand halt immer dabei und mitgehangen, mitgefangen. Dann sind die irgendwann bei mir einmarschiert und wollten mir auf die Schnauze hauen. Und dann ist mein Vater aber raus und wollte denen auf die Schnauze hauen. Ich muss dazu sagen, mein Vater war eh immer so ein bisschen so, hoffentlich kommt mal einer. Und dann gab es aber für mich wieder richtig aufs Mal. Dann habe ich aber mal im Schimborner Fasching, da saß meine damalige Freundin auf dem Boden in der Sparkasse und dann kam so ein Typ rein und hat die getreten. Mhm. Und dann war ich halt so 17 und natürlich denkt man dann, ich muss den jetzt halt schlagen, ne? Weil sonst bin ich meiner Pflicht da nicht nachgekommen. Mhm. Und dann habe ich mich da mit dem geprügelt und das hat ganz schön lange gedauert. Mhm. Und dann kam ein riesengroßer Mann an, der war super durchtrainiert, also der sah wirklich aus wie konfiguriert und stand vor uns. Und ich dachte, na, der verbatscht mich halt jetzt. Ein Kumpel von ihm, dann hat er aber einfach angefangen zu heulen und hat zu dem anderen gesagt, warum machst du immer solche Sachen? Und da hatte ich so ein Glück. Weil, ey, der hätte es wirklich auf die Schnauze gegeben.
Ich find's schön, dass du verbatscht gesagt hast.
der hat mich, ich denke, was bei dir hast du, hast bestimmt schon mal ausgeteilt.
Ich habe mich auch noch nie so richtig geprügelt, muss ich sagen. Es gab mal eine Zeit, da war ich bestimmt 1-2 Mal im Monat, habe ich bei meinem Cousin in Nilkheim gepennt und es war für mich aus Joch natürlich die Großstadt, ne? Mhm. Vor allem da vorne fährt ja auch immer die Polizei raus und überall Sirenen die ganze Zeit. Ja, und da gab es mal eine Situation irgendwie mit den Kids dort, wo ich mich auch einmal so mit einem geprügelt habe, was dann aus irgendeiner Fußballsituation entstanden ist. Aber nee, selbst da, ich finde, Prügeleien passieren immer anders, als man sich es vorstellt. Mhm. Also man denkt sich ja schon mal, wenn man in eine komische Situation kommt, okay, wie prügelt man sich jetzt? Aber das hat halt gar nichts mit, ich mache jetzt den Schlag oder den Schlag zu tun, sondern das ist irgendwie, es ist einfach immer nur Geboxe so. Also immer, vor allem wenn er es kann, weißt, wie es geht, hast du eh verloren.
Ja, klar. Natürlich.
Also ich muss sagen, ich war schon in ein paar Situationen, wo ich so auf die Schnauze fast bekommen hätte, ja, oder ein Kumpel von mir, dann habe ich es immer mit Charme und Witz regeln können. Mhm. Ich weiß noch, ein Freund von mir, der war früher, wenn der getrunken hat, auf einmal hatte der so, ich habe ihm gesagt, das waren so Airballs, weil er hatte auf einmal ein Ego, mit dem konnte der gar nicht mehr umgehen.
Ja.
Und da gab es immer so irgendwie Stress.
Ja.
Und dann war das so, wir waren hier in Aschaffenburg in so einem Club und er hat irgendeinem Typen, und der Typ war 2 auf 2 Meter, ne?
Ja.
Der war hoch wie breit, dem hat er das Getränk irgendwie aus dem Arm geschlagen beim Tanzen.
Ja.
Und dann wollte er sich aber auch nicht entschuldigen. Und da hat es angefangen zu knistern, ne? Mhm. Und dann habe ich das gemerkt, und da war ich so, ah, ich kenne den noch aus Ringheim, wo ich ja aufgewachsen bin.
Ja.
Und der hat das noch irgendwie auf dem Schirm gehabt, kannte mein Gesicht. Und da war ich so, ich regel das jetzt mit witzigem Tanzen. Mhm. Und dann habe ich so witzig getanzt, dass er war, finde ich irgendwie witzig, habe keinen Groll mehr, habe vergessen, dass ich Groll habe.
Das funktioniert. Ich wünsche mir manchmal, dass ich es gemacht hätte, weil ich habe es einmal nicht gemacht und stand da wie angewurzelt, weil ein Kumpel ja so halb auf die Fresse bekommen hat. Das tut mir heute noch mega leid. Und ich war einfach perplex, ich konnte nichts machen. Mhm. Und weil ich das aber selber für mich als Loyalitätsbeweis von einem Mannschaftskameraden erfahren habe, da wurde ich gefoult. Wurde auch gepfiffen, ich bin aufgestanden, alles cool, keiner verletzt und so, wurde geahndet und auf einmal sehe ich nur so einen Fuß, der, oder so ein Bein, das an mir vorbeifliegt, in den Rücken von dem Gegner, und das war halt ein Mitspieler von mir, und der hat den von hinten halt umgenietet so, und ich habe ihn nach dem Spiel gefragt, so, ey, warum hast du das gemacht, und dann guckt er mich schon an, so, Mako, da hatte ich gefoult. Und das fand ich irgendwie krass, weil er da ein ganz anderes Verständnis für Zusammenhalt hatte und sowas. Das wünsche ich mir manchmal, dass ich das am Start. Aber ich komme auch selten in so Situationen rein. Also das irgendwie.
Ich bin für sowas auch nicht schnell genug.
Mhm.
Also so zu entscheiden, okay, ich gehe da jetzt rein, dann müsste ich erstmal so kurz nachdenken.
Ich glaube halt, die Frage ist auch, was ist eine gute Technik? Also vor allem dann, wenn man merkt, die andere Person ist wahrscheinlich stärker. Mhm. Ne? Also ich hatte zum Beispiel mal einen Klassenkameraden in der Berufsschule. Und der hat mal gefehlt, längere Zeit in der Berufsschule, weil er war auch im Club in Aschaffenburg und dann haben ihm wohl Leute gesagt, dass sie dem jetzt wohl dann wohl das Maul verhauen wollen. Und dann hat er gesagt, ey, ich bin aber voll verrückt. Und dann hat er seine Bierflasche genommen, hat die sich über den eigenen Kopf gezogen.
Mhm.
Und das gibt's ja so in so Filmen und dann geht der quasi mit der Bierflasche auf die los.
Mhm.
Und der ist halt K.O. gegangen. Ne? Und dann hat er halt eine ganz tolle Platzwunde gehabt, leider. Ne? Das war halt einfach, damit war es halt auch vorbei. So, schnell selbst verletzt.
Na, da gibt's auch, das kann auch Angst machen. Ich kenne auch einen Typ, der hat sich selber auf die Fresse gehauen. Also so ganz fest mit der Faust versucht, ins Gesicht zu hauen. Da hat der andere dann auch gesagt, ey, das ist mir zu crazy, hab ich keinen Bock. Das ist mir zu dumm. Ich weiß es nicht.
Das finde ich sehr gut. Aber ich finde auch generell, also irgendwie, wir haben so ein paar Hörer bei Prosecco Laune, die sehen wirklich kantig aus.
Ja.
Ne? Es gibt so ein paar voll tätowierte, richtige Atzen.
Ja, das stimmt.
Ich fände geil, wenn die so auf Tour mit dabei sein könnten oder so, dass man so denkt, wir hätten so einen Rücken, weißt du?
Mhm.
Also so von wegen, ich habe ja auch schon mal gesagt, was es ja im Podcast-Game noch gar nicht gibt, es ist ja im Rap-Game total üblich, dass man halt einfach so andere Podcasts einschüchtert.
Mhm. Ja.
Dass wir zum Beispiel mal hingehen zu Baywatch Berlin oder so, mit so unseren Atzen und sagen so, ihr nehmt jetzt mal mit uns eine Folge auf. Und dann sagen die, nee, dann sagen wir, naja, ansonsten hauen wir euch auf die Schnauze.
Ja. Oder wir verschieben euren Release-Date oder ihr verschiebt jetzt mal euren Release-Date.
Genau, mal so einschüchtern, weißt du? Ich meine, ist jetzt natürlich, also für Leute, die jetzt hier zuhören, denken sich, ist ja ganz schön aggressiv. Ja, stimmt. Ne?
Ja.
An der Stelle, aber
so wollen wir jetzt auch sein.
Ja,
hört mal auf, sich jetzt zu entschuldigen, so wollen wir halt jetzt auch sein.
Im Rap-Game läuft es schon so, oder?
Boah, ich bin zum Glück nicht mehr in so einem Umfeld, wo das passiert, größer. Oder bewegt mich insgesamt noch, habe ich mich noch nie groß in so einem Feld
bewegt. Hast du mal einen Diss-Track gemacht?
Nee, zum Glück nie. Ich habe auch nie Namen erwähnt, bis auf einmal, und da habe ich mich für entschuldigt.
Mhm.
Das wird mich auch nerven im Nachhinein, weil das, was bringt das? Also es ist erstens mal dann sowas Kurzfristiges, ne? Das ist dann in dem Moment oder vielleicht für 2 Wochen, lass es mal 2 Jahre aktuell sein. Und dann, was ist das für ein Track? Also ich habe jemanden beleidigt auf dem Track und das ist der Song, den ich aufgenommen habe, für den ich mir Zeit genommen habe. Das verstehe ich irgendwie nicht. Das ist irgendwie nicht
mein Ding. Ich meine, sind schon ikonische Songs, ne?
Mhm.
Aber einfach aus diesem Thema Ignoranz, was ja im Rap so riesig irgendwie, was es oft ausmacht.
Ja.
Aber ich sehe es auch in der Diskografie, ist absolut wertlos und fast schon peinlich. Man sagt so, naja, 3 gute Alben, 2 wirklich hängengebliebene Diss-Tracks.
Ja, das ist kann man schon machen. Ich verstehe auch, also ich feiere auch den Wettbewerbsgedanken so. Ich feiere Battles total so. Das ist überhaupt kein Ding. Aber dann finde ich es schöner, wenn man so, wenn man so einen imaginären Gegner anspricht und dann bestimmte Leute sich was denken müssen. Das mache ich schon.
Mhm.
Ja. Also ich suche mir jemanden aus und auf den schreibe ich dann hin. Du bist irgendwie, keine Ahnung, da und da, Depp halt.
Mhm.
Das finde ich irgendwie, ja, irgendwie schöner.
Hast du Lust, jetzt mal einen zu beleidigen, hier im Podcast ginge?
Das ist die Möglichkeit. Hat Bock, sich einer zu batschen, sich zu verbatschen, ja. Fände ich gut.
Ich habe übrigens den Auftrag vom Robert Winter, die ganze Zeit zu erwähnen, dass das ein schöner Mann ist. Und dass ich das die ganze Zeit so in das Gespräch so einbringe.
Dass der Robert Winter ein schöner Mann ist?
Ja.
Okay. Ja, stimmt ja auch.
Ja, und der hat es ja auch nötig. Robert.
Das war schon ein Diss auf eine Art. Ne?
Ja, da geht's schon los. Ja, auch nicht subtil und so. Aber für den Robert würde ich sogar einen Diss-Track machen, muss ich ganz ehrlich sein. Da würde ich mich auch nicht schämen, was meine Diskografie angeht.
Ich habe ja in meinem Leben auch schon viel so Battles gemacht und so. Und ich muss auch, also ich habe das auch immer so geliebt, weil danach war halt auch immer so, das war wie Fußballspielen. Danach war immer Shake Hands und alles war völlig in Ordnung. Gut, bis auf die eine Situation, als Abdies-Leute mir in Frankfurt auf die Fresse hauen wollten, wenn ich noch ein Wort gegen ihn sage. Da war es kurz nicht cool. Abdi von Celo und Abdi.
Was hast du denn da gesagt?
Nix. Ich habe einfach nur beim Freestyle-Battle mitgemacht und ich war der Beste. Dann kam Abdi rein und hat gemeint, er macht jetzt auch noch mit. Dann war es so, naja, wir sind aber schon beim Viertelfinale.
Ah, okay.
Und dann waren aber so viele Freunde von ihm dabei, dass die Moderatorinnen gesagt haben, ja, nee, ist schon okay. Alles gut, kannst ruhig noch mitmachen. Und dann haben die halt zu mir gesagt, ey, und wenn du ein Wort gegen den sagst, und es war halt ein Battle, dann hauen wir dir alle auf die Schnauze. Und ich gucke halt so in so 40 wütende Gesichter.
Ja.
Und da war ich so, naja, dann werde ich nichts sagen. Ciao, Leute.
Du hast dann einfach gelobt.
Ja.
Ja, es gibt ja Compliments-Battles.
Gibt's?
Ja, klar. Also es ist nur nicht so verbreitet, aber das ist auf jeden Fall eine Disziplin, die es gibt. Und dann geht es darum, dass du einen mit Komplimenten überhäufst und darüber den Diss so ein bisschen platzierst.
Ja, aber ist es dann cool, so ironisch gemeint?
Ja, die meiste Zeit schon, ja.
Okay,
ja.
Also wenn jemand sehr kurze Finger hat, zu sagen, du mit deinen schönen langen Fingern.
Genau,
okay.
Ja, irgendwie sowas. Oder, ja. Ja, genau.
Okay, gut. Das, oh, das finde ich aber eigentlich ganz
lieb. Das finde ich auch cool. Ja. Aber das würde mich noch mehr freuen, wenn das so einfach ohne Ebene wäre. So würde ich so einfach nur loben.
Ja.
Ich mag dich.
Ja. Ich mag
dich. Und das einfach so einem gegenüberstellen in coolen Reimen.
Ja, das ist es eigentlich.
Ja.
Das kannst du machen.
Warst du bei Feuer über Deutschland damals dabei?
Nee.
Nee? Du warst doch dabei, ne?
Nee. Nee.
Ey, das wäre ja mein Traum gewesen, ne? Ich habe ja das erste Feuer über Deutschland mit diesem, das tut mir leid, da müssen wir jetzt kurz drüber reden, aber es ist mir gerade eingefallen, aber das erste Feuer über Deutschland, legendär. Ich glaube, da ist keiner stolz drauf, außer vielleicht Greg Pipe und die paar Leute, die halt abgeliefert haben damals. Wobei der ja gar nicht mitgemacht hat, das war ja dann irgendwie nur so hinten raus.
Genau,
ja, Backstage-mäßig. Ja. Und aber halt die Leute, die mitgemacht haben, da gab es natürlich schon ikonische Sachen. Also zum einen, unser Freund Montana Max, hat, ich weiß nicht, ob er dabei war, aber Schimmel war auf jeden Fall dabei, mit dem er damals in der Crew war. Und Schimmel, legendär, muss man schon sagen. Casper auch, hat auch mitgemacht. Da waren so Meckes und Plan B, alle noch ganz klein.
Mhm. Ist das, wo Tour vom Zettel abgelesen hat,
die Nummer? Ja, okay. Genau. Und wurde moderiert von Savage und Pillard, großartig. Auch mit diesem Einruf, wo ist eigentlich Snagger? Und dann hat er gesagt, Snagger dreht einen Film. Frag ich mich bis heute, was aus dem Film geworden ist. Und da habe ich mir gedacht, wenn das nochmal stattfindet, da wäre ich ja so gerne dabei.
Echt?
Mhm.
Aber weil du das dann locker nehmen würdest von Anfang an, also du würdest dich nicht ärgern und würdest dich dann auch so halb vorbereiten?
Ja.
Ja? Weil ich bin da nämlich todernst hingefahren und das darf man auf keinen Fall
machen. Nee, ich wäre da todernst hingefahren, klar. Also ich hätte schon so...
Also ne, todernst als Mut quasi.
Ja, ja, schon.
So, ich wollte da gewinnen und so. Und war dann auch...
Hätte ich auch gewollt.
Ja?
Ja, klar.
Und heute auch noch?
Nee, heute nicht mehr. Heute fände ich das witzig.
Mhm.
Aber ich will halt auch nicht verlieren.
Ja.
Also ich habe schon auch ein Ego. So, also wenn dann irgend so einer ankommt und der, ich merke, der, also ich würde mich da so gut vorbereiten.
Ja, ist genauso wie bei Prosecco-Lorden, wo wir einfach die ganze Zeit sagen, wir sind die, die sich keine Mühe geben und wir geben uns sau viel Mühe heimlich.
Genau. Ja, genau. Nee, weil also verlieren ist scheiße. So, da will man natürlich nicht verlieren. Also jetzt angenommen, du hättest da mitgemacht, wer wäre da in deinem Team gewesen?
Da wäre dabei gewesen Materia wahrscheinlich.
Ja.
Und Gabriel.
Ah, aber dann war das ja, wenn das stattgefunden hätte, so, was ja nicht stattgefunden hat, ein krasses Team.
Wäre ein krasses Team gewesen.
Wäre ich auch ernst hingefahren.
Ja. Wenn das hätte wäre ein krasses Team gewesen. Materia wäre auch ganz locker dahin gefahren und hätte es auch so souverän irgendwie über die Bühne gebracht.
Ja.
weiß man halt nie, was geworden wäre. Das weiß man nicht.
Okay. Können wir nicht wissen.
Und wer wäre ein eventueller Gegner gewesen in diesem rein fiktiven Szenario?
Ach, das waren, ach, boah, wäre, weiß ich, MB1000 vielleicht.
Ah, MB1000.
Ja, die wären ja auch damals stark gewesen.
Ja. Die waren aus München, ne?
Hannover, glaube ich.
Ach, stimmt, Hannover, ja.
Die fand ich ein bisschen gut auch.
Ja, du meinst hot?
Ja, also, nee, ich fand die gut.
Ach so.
Habe ich auf dem Diner-Track, da gab es ja diese Diner-Alben, einmal von Rabauke und das andere war Fünfter Ton, glaube ich. Das waren so Mixtapes, da konntest du, hast du quasi so einen guten Durchschnitt von dem aktuellen Ist-Stand von Deutschrap gehabt.
Weiß ich gar nicht. Kenne ich null.
Wirklich?
Zum ersten Mal. Ja, ja.
Es gab zwei Editionen, immer mit, es war eine Doppel-CD und da war MB1000 auch, da habe ich die auch entdeckt. Also, Das ist ein geiler Mix, das ist ein richtig geiler Mix sogar.
Okay, heftig. Na, also für alle, die nicht wissen, von was wir hier reden, und ich schätze mal 90% der Leute, denen geht es so. Ihr könnt einfach Feuer über Deutschland Madness eingeben.
Nein, Joke.
Aber also Feuer über Deutschland war quasi ein Battle-Format, was zu dem Zeitpunkt krass schwierig war, weil ich weiß gar nicht, ob es YouTube damals schon gab. Man konnte sich diese DVD kaufen, dann kam die an, man hat die aufgemacht und hat die eingelegt und dann habe ich mir den Arsch abgefreut und habe das geguckt. Also wirklich, konnte teilweise das Zeug mitrappen. So, das war für mich das Allergrößte.
Ja, das Schlimme ist, ich kann es heute noch.
Ich auch. Vor allem die Pillard-Sachen. Die Pillard-Sachen kann ich schon noch mitrappen. Ja, großartig. Ja. Leute, wir machen mal wieder Werbung und die Leute lieben es, wenn wir Werbung machen, weil wir so authentisch dabei sind. Vor allem, wenn wir Werbung für Essen machen. Wir, ja, lieben, wir lieben Essen, ne?
Essen.
Köstlich.
Essen ist das Beste.
Wir sind große Essensfans. Und auch Essen-Fans. Ja. Weißt du noch, als wir in Essen aufgetreten sind?
Krank, ja. Drittgrößte Stadt Deutschlands, oder?
Absolut, ja. Richtig, ja.
Und mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen.
Ja. Leute, aber weg vom Thema Essen, zurück zum wirklich wichtigen Thema. Mit wem haben wir denn heute dieses fantastische Sponsoring von Stengers Lieblingsessenslieferanten?
Mit HelloFresh mal wieder. Und wie ich schon in der letzten Werbung prophezeit habe, als wir von New York heimgekommen sind, stand herrlich HelloFresh vor der Tür. Beziehungsweise mein Nachbar hat schon eingeräumt, dann habe ich einen Schlüssel für meine Wohnung. Und da konnten wir ganz easy peasy kochen. Wir waren zwar hart übermüdet, aber das haben wir doch mit HelloFresh noch wunderbar hingekriegt.
Der Stenger liebt HelloFresh so sehr, das war eine Grußformel von ihm in Amerika.
Ja, Hello Fresh.
Und ich denke, jetzt ist ja bei Hello Fresh eine Sache, die jetzt im April noch reinkommt, ne?
Ja, da freue ich mich ganz besonders drauf, weil ich bin immer noch dabei und zwar, es gibt die limitierte Taste of Asia Gerichte. Da werde ich, nachdem ich in New York war, endlich mal nach Japan, Korea und auch nach Malaysia geführt. Da freue ich mich zum Beispiel auf koreanische Fleischbällchen, die ich selbst würzig glasieren werde. Ich habe noch nie was Deftiges glasiert. Ich habe übrigens auch noch nichts Süßes glasiert, weil ich back so wenig.
Ja. Okay.
Aber ich bin gespannt drauf, wie das so wird.
Ja. Für alle, die nicht wissen, wie HelloFresh funktioniert, ist eigentlich super easy. Man bestellt was, ne? Man kann sogar online auswählen, welche Gerichte man haben will, oder?
Man geht auf die Webseite und kann sich da Gerichte aussuchen, was man so essen will, ob es jetzt 3, 4 oder 5 Tage sind. Mhm. Packt das alles in den Warenkorb und dann wird das einem bis vor die Haustür geliefert.
Ja.
Alles wunderbar frisch, auch alles gekühlt. Das hat man noch so Karten dabei, das sind quasi Gerichte, so Rezeptkarten und dann bekommt man Schritt für Schritt erklärt, wie man das Gericht kocht.
Ich sehe nämlich hier gerade im Briefing, weil man lernt ja bei HelloFresh auch immer ein bisschen was dazu. Mhm. Bei dieser Taste of Asia-Sache, ich hoffe, dass das passiert, denn es gibt Kochtechniken, die man erlernen kann, zum Beispiel seinen Reis pink färben.
Wow.
Das wird mir irgendwie gut gefallen.
Ja.
Stenger, da würde ich gerne dein Feedback dazu bekommen,
also,
wie das denn war.
Also lauter Sachen, die man noch nie gemacht hat, Fleischbällchen glasieren und auch irgendwie den Reis pink färben. Ich bin gespannt, wie das im April so geht. Also wie das dann so abgeht bei mir in der Küche.
Zackig geht's, weil es dauert nur 30 Minuten, so ein Ding zu kochen, ne?
Genau. Und
Wahnsinn.
Man hat genau nur die Zutaten da, die man auch für das Essen braucht. Man hat nicht so viel im Kühlschrank, was dann irgendwie weggammelt, weil man irgendwie
auf mein Problem, sag ich ehrlich.
Eine Zucchini gebraucht hat. Oder man braucht eine Zucchini, dann muss man die im 5er-Pack kaufen oder so. Und dann gammelt es hin. Passiert bei HelloFresh nicht.
Ja.
Und man hat einfach jede Woche über 30 Rezepte zur Auswahl.
Wahnsinn.
Ich freue mich auf die Reise nach Asien.
Woche hat nur 7 Tage. Ist ja überkrass.
Ja, wir kriegen das hin.
Hier mal mit nachdenken.
Ja.
Komm.
Ja, und extra für unsere HörerInnen gibt es natürlich einen Code. Und zwar mit dem Code HF Prosecco Laune. Alles groß geschrieben. HF Prosecco Laune. HF für HelloFresh, Leute. Das sollte klar sein. Und Prosecco Laune, so heißt unser Podcast, spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro. In Österreich bis zu 130 Euro. Frechheit, dass sie mehr sparen als wir. Und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Die haben doch eh so viel Geld, die Schweizer.
Unglaublich. Ah, ja. Dann müssen wir mit HelloFresh nochmal sprechen.
Kostenlosen Versand für die erste Box gibt's auch noch und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen gültig. Guckt einfach in die Shownotes, da gibt's den ganzen Link nochmal zum draufklicken. Dann müsst ihr das nicht alles abtippen.
Von meiner Seite.
Guten Appetit. Tschüss.
Tschüss.
Ich habe mal eine Frage, weil mir ist was passiert, ne? Und mir ist jetzt zum wiederholten Male passiert.
Ja.
Und zwar, bevor ich sage, was mir passiert, ich wollte fragen, ist bei euch schon mal wie invasiv was oder jemand irgendwas in die Wohnung eingedrungen? Wie zum Beispiel bei dir die Polizei oder war es noch was anderes?
Also ich weiß schon, worauf du wahrscheinlich anspielst. Aha. Und ich muss dazu sagen, ich habe ja panische Angst davor, dass ich eine Ratte in der Wohnung habe, weil es bei mir manchmal so ein bisschen müllig ist, sagen wir mal ehrlich. Und dann ist meine Wohnung so unordentlich, dass ich nicht sofort überblicken kann, ob ich eine Ratte in der Wohnung habe. Und heute Nacht habe ich auch so Sachen gehört. Stellt es sich aber raus, sind wahrscheinlich die Motten. Ich habe richtig viele Motten, habe aber rausgefunden, es waren die Mandeln. Heute habe ich aufgeräumt.
Ja.
Das heißt, ich habe auch keine Motten mehr. Aber ja, ich habe Schiss vor Tieren in der Wohnung. Ja.
Ich hatte mal eine Fledermaus im Zimmer.
Und darauf will ich nämlich hinaus. Ja.
Und das war gruselig.
Das ist Horror.
Ich weiß noch ganz genau, dass ich damals, das war zu der Zeit, als Harald Schmidt noch die Late-Night-Show hatte, hat das Fenster offen, war Sommer, so wie heute quasi so ein Tag, war dunkel und auf einmal merke ich so, es ist ein großer Falter auf jeden Fall.
Ja.
Dann habe ich Licht angemacht, dann war der große Falter richtig nervös.
Ja.
Und ich so, scheiße, das ist eine Fledermaus, was machst du denn jetzt? Ah ja, Licht aus, gehst erstmal aufs Zimmer. Dann habe ich irgendwie erstmal eine halbe Stunde gewartet und dann nochmal geguckt, dann ist sie alles noch rumgeflogen, weil die halt sich null orientieren konnte, logischerweise. Ja. Und irgendwann war sie dann draußen oder hing hinterm Schrank, ich weiß nicht mehr genau. Aber das war nicht schön.
Weil, wie folgt, ne? Ich hatte jetzt das zweite Mal eine Fledermaus in meinem Wohnzimmer. Und beim ersten Mal, mache ich gerade nochmal Recap, beim ersten Mal war ich relativ aktiv, wie ich der Fledermaus entgegengegangen bin, weil ich dachte, naja, ich muss die irgendwie, die muss wieder zum Fenster raus. Mhm. Ich hatte aber nur ein Fenster offen und war so, na gut, ich möchte jetzt noch alle anderen Fenster auch aufmachen.
Mhm.
Und dann war ich so, ich will aber auf keinen Fall, dass die auf mich fliegt oder mich irgendwie berührt. Oder, und dass sie dann wie ohnmächtig ist, ich die irgendwie handeln muss.
Mhm.
Und da war ich so, na wie, die sehen wahrscheinlich schlecht, die riechen schlecht, die hören ja wahnsinnig gut. Und dann bin ich so klatschend durch die Wohnung, weil ich dachte, dass mein Schall dann die fernhält von mir. Und es hat auch geklappt, dann ist sie auch raus. Und jetzt hatte ich das vor, glaube ich, 2, 3, 4 Wochen wieder. Und da war ich so, ich kann mir den Stress nicht geben. Und dann habe ich so lange auf dem Sofa gelegen, bis ich nichts mehr gehört habe. Und bei mir ist genauso. Die kann raus sein, die kann auch immer noch in der Wohnung sein.
Mhm. Eben auf dem Sofa, in dem Raum, wo die Maus war.
Genau.
Aber hattest du da nicht mal die Angst, dass sie dich berührt, wie vorher?
Nee, weil ich habe mich so hingelegt, dass ich so weg war.
Warte mal ganz kurz mal.
Ja, aber du warst ja noch da.
Ja, das stimmt, ich war schon noch da.
Du hast dich so hingelegt und dachtest, dann passiert es nicht, dass sie dich treffen kann.
Es war schon wirklich so low-hanging fruit, ne? Aber ich saß sonst, ähnlich wie ich jetzt hier auf dem Sessel saß, habe ich so die Lehne genutzt, ne?
Ja.
Und habe mich so ein bisschen angelehnt und so cool gesessen. Und dann habe ich mich transformiert, dass ich wie so ein Fisch einfach nur auf dem Sofa lag und versucht habe, dass die Lehne, dass sie mich dann nicht erwischen kann.
Wo, also du hattest die Angst, dass sie dich berührt, wo wäre es am schlimmsten gewesen?
Ich glaube, an meinem Körper finde ich alles gleich schlimm, wo die mich berührt. Da kommt es mir gar nicht drauf an. Ich war nur so, wenn die auf mich fliegt, finde ich es irgendwie Horror, finde ich Terror, macht mir Stress. Ja. Die hat bestimmt auch Stress.
Ja.
Und das wollte ich irgendwie nicht.
Ah, du wolltest, dass du wie die Couch bist quasi. Also,
genau,
dass du
genau.
Eins mit der Couch bist, dass sie nicht checkt, dass du eigentlich Couch bist.
Genau, genau. Und dann habe ich auch so einfach da gelegen und mich wenig bewegt. Und dann auch nicht am Fenster geraucht, weil ich war so, kann ich jetzt nicht machen.
Ja, das kann ich total verstehen. Ja,
also quasi wie ein Erwachsener.
Du konntest auch nicht rauchen, das war ja alles scheiße in dem Moment.
Komplett schlecht für mich.
Das, oh Gott.
Aber wie ein cooler Erwachsener gehandelt, die Sache einfach ignoriert.
Genauso wie ich meinen Briefkasten.
Ja, wie ich auch meinen Briefkasten. Oder so Leberflecken und sowas. Naja.
Ja, was wird schon sein. Okay, gut. Hast du mal darüber nachgedacht, vielleicht irgendwie, weil du wohnst ja schon sehr, man kann es ja sagen, warst schon mal bei ihm zu Hause? Mhm. Er wohnt in einer, ich versuche es verschlüsselt zu erklären, Art Burg. Das stimmt schon.
Stimmt schon, ja.
Du wohnst in einer Art Burg.
Ja.
Und der Punkt ist halt der, dass ich mir so denke, wenn du so Netze vors Fenster machen würdest, könntest du ja lüften, ohne dass Fledermäuse unentwegt in deine Wohnung fliegen würden, ne? Die kann, könnten wir ja mal im Baumarkt kaufen. Wir können ja mal deine Wohnung fledermaussicher machen, wenn du
willst. Aber hat es nicht auch irgendwie was cool Mystisches, wenn bei mir die Fledermaus die ganze Zeit da ist?
Ja, wenn du in der Art Burg wohnst, schon.
Ja, schon, ne, wo das ich das so, schon. Wo du es jetzt so gut zusammengefasst hast, fühle mich schon wie so eine Grafschaft jetzt.
Aber man darf jetzt nicht nachfragen, was so eine Art Burg, also was...
Es ist teuer. Aber also, es ist halt auch einfach für Instagram gut.
Ja, das glaube ich. Das glaub ich.
Kennst du das Schloss hier in Aschaffenburg? Da wohnt Marek.
Nein, aber es ist schon, es ist halt so ein burgiges Haus.
Burg-esk, ja. Burg-esk.
Ja. Ich habe eine ernsthafte Frage an euch.
Fandest
ich
hab dich ernsthaft?
Bitte?
Meine Frage war auch ernsthaft.
Also, Entschuldigung, also, absolut. Also folgendes, ich habe die, diese Metallica-Doku geschaut auf Netflix. Stenger, du hast die wahrscheinlich auch geschaut.
Welche? Some Kind of Monster?
Ja. Ja. Und da finde ich es ganz interessant, dass Lars Ulrich, der Trommler von Metallica, dass der erzählt hat, er hat am meisten Angst davor, seinem Vater neue Musik zu zeigen. Also das und der watscht es dann so ab.
Ne? Von Metallica oder alles?
Von Metallica, okay, denke ich, ja. Und der Vater wird dort auch gezeigt. Das ist auch echt ein skurriler Typ. Das muss man mal so sagen. Ich verstehe das schon. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, weil ihr seid ja beides auch Künstler. Habt ihr auch wer ist so, vor wem habt ihr am meisten Schiss? Also, wenn du jetzt zum Beispiel einen neuen Song gemacht hast, oder du hast jetzt ein Album gemacht sogar, ne? Und dann hast du das fertig und dann hörst du dir das an und dann bist du ja wahrscheinlich so mit dem Produzenten, mit dem du das machst, so das erste Regulativ und ihr wählt schon, ah, das ist cool, das ist nicht so cool. Und dann kommt ja der Moment, wo man das Leuten schickt oder denen sogar zeigt. Bei wem hast du da so am meisten Angst vor?
Angst habe ich da eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr, weil ich bei den Leuten, also man hat ja schon ein bisschen Musik gemacht und dann weiß man so ungefähr, was für eine Reaktion dabei rauskommt, wenn man es zeigt bei entsprechenden Songs. Deshalb habe ich keine Angst, sondern so eine Vorahnung und fühle die, also habe die dann meistens bestätigt, jetzt nicht im O-Ton oder sowas. Angst davor habe ich, wenn ich an der Zeile zweifle, ich zeige es meinem Bruder, dass er auch sagt, ja, hast recht.
Ah, okay, ja.
Das ist so, also aber auch keine Angst eigentlich, sondern ich will ja eigentlich auch hören, dass die Zeile umgeschrieben werden muss. Ich hoffe so ein bisschen, dass es trotzdem klar geht.
Ja.
Aber so wirklich, nee, aber alles in allem große Angst eigentlich nicht mehr.
Okay. Das ist krass, weil das ist, glaube ich, voll selten, oder? Also, dass man da so, weil es gibt bestimmt Leute, denen, wenn man das denen so zeigt und die sind so, ja, das finde ich irgendwie scheiße. Oder auch, es gibt ja auch, manchmal macht man ja auch was für jemanden. Verstehst du, was ich meine? Also manchmal, wenn man so, also wenn ich darüber nachdenke, als ich noch Musik gemacht habe, dann habe ich es meistens deswegen gemacht, weil ich damit die Frauen, die ich verliebt war, beeindrucken wollte. So.
Ja,
klar. Also natürlich. Also ich habe das jetzt, klar hat mich das schon, ich mochte das Gefühl sehr, meinen eigenen Song zu hören, den ich irgendwie cool finde. Wenn ich dann so aus dem Studio rausgehe oder noch im Studio eine Zigarette rauchen und das dann irgendwie so anhören, das war für mich immer irgendwie so ein extrem geiles Ritual. Und dann manchmal bis morgens um 4 Uhr irgendwas gemacht und dann fährst du so heim im letzten Bus oder so oder mit dem ersten Bus, dann hörst du den und dann hast du irgendwie so das Gefühl gehabt, Mann, ihr hockt ja alle mit mir im Bus, Leute, ihr habt ja gar keine Ahnung, ich hab's ja voll gerockt heute Nacht. Und das war schon ein geiles Gefühl, aber der Antrieb dahinter war, glaube ich, schon immer so, dass ich gerne hätte, dass man mich dafür liebt.
Gefallen, klar, will man in gewisser Weise schon, aber das ist nicht, also früher viel eher als jetzt, weil jetzt so habe ich, also das soll wirklich nicht überlegt klingen, sondern ich würde dann schon gern was loswerden. Und wenn das dann gefällt, dann freue ich mich, also ich bin dann in dem Step danach schon auf Gefallen aus, klar, sonst released man es nicht und hört es für sich zu Hause, aber so für jemanden im Speziellen habe ich dann eigentlich nie was geschrieben, außer mich zu entschuldigen vielleicht jetzt in letzter Zeit.
Ja.
Um so ein paar Sachen aufzuräumen, die man so nicht mehr sagen kann, weil man vielleicht einfach sich zu oft entschuldigt hat oder es nicht mal anderen zu transportieren weiß, weil man mit der Person keinen Kontakt mehr hat oder sowas, mit Sachen aufzuräumen, persönlicher Natur so. Aber so einen Song für jemanden im Speziellen habe ich auch noch nicht geschrieben. Ich glaube, das wäre mir so ein bisschen... Ich habe auch Angst, dass eine Partnerin das nicht gut findet. Aber in letzter Instanz würde ich es dann auch trotzdem rausbringen. Mhm. Also wenn sie sagen würde, jetzt der absolute Dreck oder sowas.
Und jetzt mal angenommen, die Partnerin findet zum Beispiel was gut, was was sagen wir mal Crow. Mhm. Und dann könnte es dann sein, dass du, es gibt ja dann zwei Möglichkeiten, wenn ich Nummer eins ist, dass du denkst, okay, fuck. Oder dass du dir denkst, naja, vielleicht baue ich mal so eine melodischere Sache ein. Lässt man sich von sowas auch einfärben oder bist du ice cold und du weißt einfach genau, was du machen willst oder so? Weil ich sag ganz ehrlich, ich habe mich von sowas früher schon beeinflussen lassen. Mhm. Ne?
Ich höre sehr wenig Mucke, wenn ich selbst Musik mache, so damit sowas nicht passiert, aber weil ich auch selber dann voll bin. So, ich höre dann den Beat super oft und saulang und so, bis es stresst wirklich. Mhm. Und dann höre ich, was ich da selber drüber machen möchte, säusel sowas ein und dann ist auch eine Melodie dabei oder so. Aber eigentlich gewollt nicht oder unterbewusst vielleicht, keine Ahnung, kann schon sein. Ich höre eigentlich viel Radio, wenn ich im Auto sitze und so. Ich höre viel 80er-Mucke in letzter Zeit. Und höre da gerne so Refrains und kann mir da draus was ziehen, aber nee, eigentlich sonst nicht.
Okay, cool. Ich glaube, das klingt ja super.
Im speziellen Fall vom Lars Ulrich muss man wissen, dass der Vater vom Lars Ulrich auch irgendwie einen Jazzmucke oder einen Jazzclub oder sowas hatte. Also vielleicht hat der da nochmal einen ganz anderen Zugang.
Ja.
Und das ist natürlich auch so die Sache, dass er vielleicht alles, was sein Sohn, also vielleicht auch damals gemacht hat, weil es so Krachmucke ist und so, dass er das grundsätzlich irgendwie nicht so geil fand halt. Ne?
Mhm. Ich glaube, da würde ich auch zu dem Thema gerne nochmal Max fangen, also Roxa Max, weil also bei dem ist ja super das krasse Thema. Der macht selbst Comedy und sein Vater ist ein Comedy-Urgestein.
Ja.
So, ich finde es schon irgendwie interessant, wenn du dann so jemanden hast, wo du dir bestimmt denkst, also na mal gespannt, was die Person jetzt sagt, ne?
Also ich habe die ganze Zeit überlegt, was habe ich zu antworten. Also ich habe zum Beispiel, als ich angefangen habe, Schuhe zu designen, war es so, dass ich mich schon erstmal gescheut habe, die Entwürfe zu zeigen, weil ich war so, ich weiß gar nicht so gut über Schuhe Bescheid. Ich habe keine große Vergangenheit, was Sneaker angeht. Ich habe die nicht gesammelt, ich fand das alles auch so ein bisschen zu doll. War auch zu geizig, irgendwie zu investieren, um einen coolen Schuh zu haben. Und jetzt habe ich aber so ein bisschen meinen eigenen Geschmack entwickelt, weiß, was ich cool finde, mag, weiß auch, was ich bei anderen nicht gut finde und jetzt kann ich sowas easy zeigen. Dann habe ich noch nachgedacht, bei mir ist das so, ich komme ja aus so 15 Jahre Agentur und das schon relativ früh in meinem Leben. Ich habe ja mit 17, 18 angefangen, so Auftragsarbeiten zu machen und da war ich so ganz lang geeicht, eine Arbeit zu erstellen, die dem Auftraggeber gefällt. Also ich komme von der anderen Seite. Mhm. Ich habe eher gebraucht, um was zu machen, wo ich sage so, das gefällt mir, der Rest ist mir scheißegal. Ich habe das jetzt gemerkt, dass ich in meiner Malerei jetzt da jetzt ganz ehrlich malen kann. Sag so, ich male jetzt einen Totenkopf. Ich male jetzt drei Totenköpfe nacheinander und die sehen ein bisschen schrottig aus, aber ich will das genauso. Und mir ist scheißegal, ob es wem gefällt oder nicht. Also ich komme von quasi wie gerade andersrum. Ich habe das für mich tatsächlich teilweise erst so frisch gelernt, dass ich Sachen einfach für mich mache und auch dann gar nicht diese so eine Messung brauche, wo ich sage, so gefällt XYZ.
Aber das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das hatte ich früher auch schon, was so Rap angeht, weil da gab es so ein gewisser Standard, auch was Reime angeht und sonst irgendwas. Und dem wollte man nachkommen, weil das halt funktioniert hat. Mhm. Und aber als ich das irgendwann mal, als irgendwie so ich mich hingehockt habe und gedacht habe, so jetzt, da habe ich jetzt einfach Bock drauf, auch wenn es ein bisschen melodischer ist und ein bisschen softer ist, in Anführungszeichen, und das dann funktioniert hat, dann wurde ich, also das habe ich dann schon gebraucht, um bestätigt zu werden dafür, dass das halt auch der richtige Weg ist, weil das halt der natürliche Weg ist. So, aber super ellenlang genau sowas gemacht, nämlich einem Kunden gefallen worden.
Genau, ja.
So,
ja. Also eigentlich wollten wir ja gar nicht so viel über deine Mucke reden, aber jetzt fallen mir trotzdem so ein paar Fragen ein und so. Also ich habe ja schon gemerkt, dass du, als du die Mago-EP, hieß die so, gemacht hast, so, da war ja auch so wie eine Zeit dazwischen, da ist ja irgendwie was passiert und dann kamst du wieder und dann war ja das Geile daran, dass man so dir angemerkt hat, dass du jetzt einen Fick gibst irgendwie. Und ich glaube, das war so, Und also das war ja damals auch schon echt gehypt. Also gerade dieser erste Song so, ich meine, wir haben es gerade von Crow. Ich weiß noch, dann hat irgendwie Crow diese Hashtags genutzt und keine Ahnung was. Und dann dachte ich mir so, ey, mega geil, wie es gerade bei dir läuft. Also da hat man schon gemerkt, okay, du hast dich jetzt irgendwie so, war wie so ein Entfesselungsmoment, wo du so warst, ey, so bin ich jetzt. Und hast auch irgendwie mit Adlibs mehr ausprobiert und so weiter, was halt irgendwie... was irgendwie auf einmal, du wurdest viel prägnanter in deinem Style, finde ich. Und also da denke ich mir immer so, okay, irgendwann passiert so dieser Moment anscheinend, ne, wo du dann irgendwie so, wo sich das alles so zuspitzt, ob da jetzt irgendwie das Leben dran schuld ist oder was auch immer, wo man ist, ey, fuck it, ich mach's jetzt einfach so auf die Fresse, mache ich diesen Song, wo irgendwie alles sich auf dieses eine Wort reimt oder so.
Genau.
Und das war ja schon irgendwie so ein Moment, wo ich auch jetzt drüber nachdenke, wo ich mir so denke, ey, das ist so, das war ja schon irgendwie, der war nicht ignorant, aber das war schon doll, ne, das war schon...
Ey, ist gut zu hören, ja. Also ich glaube, ich wollte es nicht mehr wissen, weil das damit wollte ich eigentlich auch aufhören, weil ich hatte da einen Beruf, der für mich irgendwie, der hat mir Spaß gemacht und der hat so irgendwie auch die Zukunft gezeichnet. Und dann habe ich gedacht so, ja, das Rap-Ding ist die ganze Zeit nebenher gelaufen. Wenn es jetzt die letzte EP ist, die letzte Platte ist, dann ist es okay.
Mhm.
Und der Moment hat den Moment hat es gebraucht und der hat das, glaube ich, ausgelöst.
Mhm.
Komischerweise.
Ich denke jetzt mal, bei dir, du bist ja auch ein Künstler. Wie ist es bei dir? Hast du so Schiss vor irgendjemanden, wo du sagst, das ist so eine Person, wenn ich der das zeige und ich finde es wack, dann nehme ich so ein House of Horn Schredder?
Also bei mir ist es halt so, dass... ich meine, meine Musik bewegt sich ja so in so einer Downbeat, Jazz, Funk, Lounge-Richtung. Das wird halt immer sofort irgendwie als auch so Fahrstuhlmucke abgetan. Ne?
Mhm.
Und das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Problem oder so eine Sache an dieser Musik, die ich mache. Aber da gibt es halt auch so viele krasse Nuancen. Ja, es gibt Musik, die ist so wie eine Tapete. Das ist wie so, ey, wir lassen was laufen, damit es nicht still ist. Aber da gibt es halt aber auch obergeile Sachen, die aber auch so in verschiedene Genres reingehen. Also es ist Jazz-housig, es ist funky, es ist so ein bisschen Lo-Fi-Beats und da ist das grundsätzliche Problem bei der Mucke, dass das halt immer so als Hintergrundmusik abgetan wird.
Mhm.
Und da habe ich eigentlich Angst vor allen. Aber ich muss sagen, ey, ich bin ja gerade dabei, meine Platte fertig zu machen, beziehungsweise die ist fertig, die kommt im Herbst, Dezember raus und da habe ich jetzt auch so ein paar Remixer angefragt und da habe ich auch einfach drauf, ja, einfach losgelegt und habe gesagt, ey, ich schreibe euch jetzt an und da kamen jetzt von 2-3 Leuten einfach zurück, ey, die Musik ist geil, ich mache einen Remix, ja, also an Leute, die ich geil finde, also einer ist sogar mein, unter meinen Top 3 Produzenten Remixer dabei, wo ich mir so denke, okay, was regst du dich eigentlich so über dich selbst auf, ne, also so dieses, ich bin auch einer, der alles bis zum letzten Hi-Hat einfach auch hinterfragt, so. Deswegen bin ich da ständig eigentlich unter Strom, unter so künstlerischem Strom und so, ey, das ist es cool, ist es nicht cool und so. Und aber am Ende vom Tag, wir hatten es vorher, also bevor wir jetzt aufgenommen haben, hatten wir es im Vorgespräch mit Marco bei einer Kippe draußen.
Es klingt, by the way, als würden wir so ein Vorgespräch hören.
Ja.
Das ist genial. Es klingt, als würden wir so vorher so überlegen, über was sprechen wir gleich. Nicht, es passiert nicht, Leute.
Ja, ja. Ich sag, wie es ist, ich hab's vergessen. Ich hab's gerade an der Stelle vergessen. Warte mal.
Über's Fragen vielleicht, dass man einfach mal fragt?
Ja, genau. A, dieses Fragen, also dass man sagt, ey, man hat ja so ein bisschen Bedenken, so, ey, ob er überhaupt meine Mail ernst nimmt oder ob man sich dann so irgendwie so anbietet. Und man will ja auch einen Zugang dazu finden. Ne? Jetzt, ich spreche jetzt von diesem, du fragst jemanden, ob er deinen Song remixen will. Und wenn du da auch schon wieder so anfängst mit, ey, deine Mucke ist irgendwie großer Einfluss für mich, es ist aber auch die Wahrheit. Es ist einfach die Wahrheit. Mhm. Und dass da einfach innerhalb von 10 Minuten eine Mail kommt und wo es heißt, ja, cool, finde ich gut. Ey, hab ich Bock drauf, so. Ne? Und das war so etwas, wo man sich auch, ey, wo ich mir monatelang drüber Kopf mache, diese Mail zu schreiben halt auch. Ne? Aber man muss halt manchmal einfach fragen und ich glaube, man darf sich auch nicht so klein machen, sondern einfach sagen, das habe ich anzubieten und das liebe ich und das ist, wo mein Herzblut drin steckt. Und ja, let's go. So.
Voll. Bei mir ist es, by the way, ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, ich habe gemerkt, dass es mir nicht mehr so wichtig ist heute, was andere Leute darüber denken. Und ich glaube, der Grund war, dass ich ganz absichtlich ganz lange Zeit nur Scheiße gemacht habe.
Mhm.
So, was, das hilft wirklich. Also ob das jetzt qualitativ hochwertige Scheiße war, wie zum Beispiel die Flotte Biene, der Song, oder ob es qualitativ eher schlechte Sachen waren, wie als wir unseren Weihnachtssong gemacht haben, Marek. Das waren einfach so Sachen. Umso mehr von solchen Sachen, das ist irgendwie so wie, ja Leute.
Ja, das macht einen Vogel frei, ja, ich check das.
Genau, irgendwo zwischen da und da kann ich agieren. Ja. Manchmal ist es eher da, manchmal ist es aber auch absichtlich da. Das hilft einem total. Also ich glaube auch, dass auch so malen, als ich mal gemalt habe, also beim ersten Mal, dann habe ich auch so nicht absichtlich hässlich, aber ich war so, ich kann dann auf keinen Fall malen, also mache ich es schon mal, ich muss schon mal irgendwie auch hässlich malen, ich versuche das Hässliche schön zu malen.
Ja.
Ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man, dann wird man auch nicht so enttäuscht am Ende von seinem eigenen Ergebnis, ne? Weil ich habe natürlich auch immer versucht, dass es irgendwie, dass ich was Geiles einsingen kann und habe immer irgendwie versucht, Sachen einzusingen, die gar nicht meine Ton, wie sagt man?
Tonlage?
Tonlage?
Oder nee, die Range oder
ja.
Ja, genau. Tonlage.
Und dann bin ich in Stellen kann ein Lied von singen. Da habe ich einiges versucht einzusingen, was nicht meine Tonlage war. Genau. Ja, aber
hast du noch Bock zu rappen eigentlich? Ich habe dich das letzte Mal bei uns gefragt, jetzt muss ich dich hier auch nochmal fragen.
Ja, ich habe Bock noch zu rappen, ja. Ich habe wirklich noch Bock. So, ich hätte Bock.
Hast du gemacht in letzter Zeit?
Ich habe mal einen Diss-Track gegen Stenger eingerappt vor zwei.
Das ist aber scheiße für die Diskografie, ne?
Ja. Ist auch nicht released worden. Ich merke halt, dass ich extrem Lust habe, mal wieder einen Song zu schreiben. Mhm. Weil was mir nie gelungen ist, wie ich finde, ist einen geilen Song zu machen, den ich heute noch anhören könnte und sagen könnte, yo, feier ich.
Aber jetzt mal ohne Witz, du bist ein sauguter Rapper.
Dankeschön.
Das ist also
vor allem, du schreibst saugute Texte.
Dankeschön. Ja.
Also du hast eine geile Wortakrobatik. Meine ich komplett ernst?
Du hast Lines, ja?
Ist so. Ja, Bars, sagt man, oder? Bars.
Hey, als wir auf Tour waren, kam der Chrissy, glaube ich, jeden Morgen runter, so, wenn wir uns in so Lobby-Call-mäßig getroffen haben, und hat dem Lesmann so mit dem Handy so, Lesmann, ich habe was Neues. Und das waren geile Sachen dabei.
Ja, stimmt. Unser Gag war, dass ich jeden Morgen Lesmann einfach so 16 Kollega-Bars an den Kopf gehauen habe, gegen ihn. Was teilweise echt unter der Kürtel war. Aber ich habe da Bock drauf und ich bin dann halt immer so, ich bin so in meinem Ding gerade gefangen, in diesem Podcasten und dem Kram, was ich so mache, dass ich immer so bin, ja, ich müsste irgendwie mich da jetzt neu eingrooven. Ich müsste erstmal wieder jemanden finden. Also ich habe irgendwie jemanden gefunden, der war eigentlich ganz cool, mit dem habe ich mich da getroffen und Mucke gemacht. Dann müsste man aber da wirklich nochmal ernsthaft rangehen, weil mir fällt ganz leicht, Musik zu schreiben für einen Quatsch. Also zum Beispiel zu sagen, ey, Diss-Track gegen Stenger oder Kollega-Bars oder
Flotte Biene
oder ein Battle-Part gegen irgendjemanden. Sowas könnte ich total easy schreiben, aber wenn es dann darum geht, wie würde meine Mucke klingen, dann wäre ich ganz schön aufgeschmissen.
Aber das ist ja genau der Punkt, weil da machst du dir den Kopf und vielleicht ist es aber viel geiler, wenn du das nicht machst und dir sagst einfach, das ist jetzt so, wie es ist. Und an dem Tag war ich halt wack, meinetwegen, oder nicht so gut, wie ich es mir vorgestellt habe, dass ich sein kann. Und vielleicht wird es dann nicht so gut. Also,
Das ist aber ein guter Punkt, weil das kann man eigentlich übertragen, weil ich bei meiner Malerei unten, ich war auch so, ich will ein geiler Künstler sein. Ich hatte eine riesen Leinwand da stehen und war so, ich finde nicht das Konzept, dass das Kunst wird. Und dann habe ich einen Hund drauf gemalt. Und dann war ich so, ich male jetzt Hunde. Und damit war es so, es funktioniert aber irgendwie. Und es hat auch Spaß gemacht. Also vielleicht müsstest du auch sagen, es muss nicht die große Kunst sein, wie das Überkonzept, ich mache mich hier frei, ich öffne mich, so, ne, sondern vielleicht ist es halt wie flacher oder witzig gemeint. Ne? Vielleicht kann das einfach auch sein.
Ja.
Generell, um vielleicht mal wie reinzukommen wieder. Ne?
Ja, ich finde halt genau, das ist das Schwierige, also dieses wieder reinkommen und dann, ich meine, jetzt bin ich kein großer Musikstar. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein großer Musikstar bin, ne, also angenommen, ich bin jetzt Materia, dann rufe ich meine 4 Produzenten an und die sind so, geil, ich lasse sofort alles stehen und liegen, let's go, wir fahren in Bootcamp nach, in die Uckermark oder nach Helsinki und da wird
dann... Da fahren die oft hin.
Ja, da fahren die oft hin und da wird dann halt einfach das ganze Zeug gemacht. So, jetzt bin ich aber in dieser Position, dass ich sage, na Leute, ich würde gerne mal was ausprobieren, keine Ahnung, ob das jemals rauskommt. Und dann sind die so, boah, ja, puh, also dann... hier habe ich noch ein Beat rumliegen, kannst du dir mal anhören. Und das ist dann alles irgendwie so, ich glaube, ich kann eher so nach Ausschussware fragen und eher so über den Flohmarkt, über den Flohmarkt reinkommen.
Mittelgangware.
Ja, das ist so, ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwo die Produzenten, die ich gut finde, anfragen, also, da muss ich erstmal überlegen, wen finde ich eigentlich gut. Ich weiß es auch gar nicht mehr. Ich bin nicht mehr so drin. So, und wen fragt man dann da an und wie fragt man jemanden an und wie läuft sowas ab und sagen, ey, Alter, ich würde gerne mal wieder, aber ich habe irgendwie Schiss, dass es wack wird und
aber ey, ich will da keine Handlungsanweisung geben, aber wenn du einen Song feierst oder einen Beat feierst oder Type-Beat eingibst und so und schreibst darüber ein Ding und dann kommst du wieder zu diesem Fragending und dann schreibst du einen Produzent an, der sowas machen könnte, weil du dich informiert hast und so, der macht so eine Richtung und wenn er das dann gut findet, dann remixt er das Ding. Also das könnte ja auch ein Weg sein.
Ja, Fakt,
also ich bin kein großer Fan von Remixen, habe aber gelernt in den letzten Jahren, dass das auch funktioniert und man so abweichen kann von dem, was man sich vorgestellt hat, vom Originalbeat, der dann schon belegt war oder halt an 20 andere Leute geschickt wurde, so. Das geht schon.
Bei dem Remix-Problem habe ich immer dieses Problem gehabt, dass ich, wenn ich auf den Beat dann schreibe und dann den Remix höre, fehlt für mich irgendwie immer die Power oder irgendwas. Mhm. Ich habe dann immer oft das Gefühl gehabt, es hört sich auch gut an und es hört sich irgendwie fast schon zu rund an und dann irgendwie so eingewoben in die Musik. Und was ich aber dann manchmal auch geil fand, war einfach über einen Beat asozial drüber zu rappen. Und das hat sich dann irgendwie oft so zu sehr in die Musik, weil der Remix zu gut war. Also klingt total bescheuert, aber weil einfach das vielleicht besser gepasst hat und das Original war eigentlich kantiger und so.
Ja, fast schon, weil so wie das Verboten dann weg war. Ne? Weil man rappt über eine Sache, wo man weiß so, der wird's auf jeden Fall nicht.
Ja, genau. Ja.
Aber es klingt erstmal geil und damit lässt sich dann arbeiten. Dann bekommst du quasi wie die safe Version davon. Ja. So,
Hey Leute, es ist wieder Werbungszeit.
Werbungszeit.
Ja, Marek, ich weiß nicht, aber du hast es ja wahrscheinlich schon mal mitbekommen, immer wenn du bei mir zu Besuch bist, dann mache ich dir ja immer so leckere Bowls und so.
Ja.
Und da mache ich ja auch immer köstliche Mousse drauf, ne?
Allerlei Mousse, ja.
Ja, und da hast du ja auch schon
wenn mal... Wenn ich die Mousse küsse.
Ja, genau, da hast du ja schon mal mein Mousse-Regal bewundert, weißt du das noch?
Also ich würde nicht so sagen, es ist ein Regal, ich würde sagen, also es ist wie ein Kämmerlein.
Ja,
es ist... mich in die Nusskammer gezogen, richtig, die Mousse-Kammer.
Weil ich war mal irgendwann auf einer, bei unserem heutigen Werbepartner auf der Webseite, ne?
Ja.
Und weißt du, wie die Webseite heißt?
Nee.
Das sag ich jetzt mal, die heißt corodrogerie.de.
Ja, schau an.
Ja, und da, wenn du da auf die Seite gehst bei Coro, da kannst du mal gucken, was, von welcher Nuss es allerlei Mousse gibt. Das ist nämlich Wahnsinn.
Gibt es Macadamia-Mousse?
Das wird es wahrscheinlich geben. Es gibt vor allem Pistazien-Mousse.
Ich liebe die Pistazie.
Ey, das ist so herrlich. Du machst ja auch gerne immer so eine Acai-Bowl morgens.
AJ-Bowl, ne?
Ja. Und wenn du dir da drüber so ein bisschen Pistazien-Mousse drüber machst, das ist eben die nötige Fettigkeit, die sonst dann noch nicht drin ist. Und die ist wirklich köstlich. Also, es gibt natürlich Erdnussmousse.
Ja.
Es gibt Mandelmousse.
Ja. Mandel ist ein Kern, ne?
Ja,
richtig. Nicht verwechseln, okay, danke.
Ja. Und es gibt aber auch das braune Mandelmousse.
Geröstet?
Nee, ich glaube, das braune Mandelmus ist quasi aus der ungeschälten Mandel und das weiße, und das ist noch ein bisschen besser gesundheitlich gesehen.
Ja. Ballaststoffe.
Also es gibt allerlei Muße. Und was ist das Coole an Coro?
Sag mir.
Das Coole an Coro ist ja, dass es da weniger Verpackungsmüll gibt, ne?
Ja.
Weil die haben ja diese riesigen Verpackungen dort. Also es ist schon fast so, als würde man für einen Gastro-Einzelhandel bestellen. Ja. Also
das finde ich besonders geil, weil ich mag diese Nussmischung, die haben.
Ja.
Und die gibt es halt einfach in einem Kilosack. Und das ist für so einen Fernsehabend krank geil, weil wenn du dir...
Isst du ein Kilo Nüsse?
Ey, wir sind zu zweit, ey.
Isst du 500 Gramm Nüsse?
Natürlich. Was los?
Ey, hast du Verdauungsprobleme? Also sprich's offen an, weil...
Nee, also wenn man so konventionell irgendwie sich mal so eine Nussmischung holt, ne, von anderen Herstellern, dann ist man so gerade in Modus und dann ist die Packung schon leer. Ne? Und da kannst du halt richtig mit voller Hand reinfassen und hast halt immer eine geile Nuss in der Hand. Und
das ist auch egal, wenn man eine runterfällt.
Ja, genau. Lass mal einfach liegen.
Ist wirklich, oder wenn eine Pistazie mal nicht aufgeht. Einfach wegschmeißen.
Ja.
Ne? Ja, auf jeden Fall Coro, finden wir super. Dann habe ich hier noch gesehen, wofür Coro steht. Ich habe hier so einen Zettel drauf und das lese ich euch jetzt mal vor. Ja. Coro steht nämlich für Transparenz. Coro setzt auf radikal transparente Kommunikation mit seinen Kundinnen, MitarbeiterInnen und PartnerInnen. Wir finden das gut. Für Neugier, Coro ist immer auf der Suche nach neuen Produkten und Innovationen.
Komm, wir pitchen den jetzt eins.
Okay, was könnten wir machen? Gefriergetrocknet finde ich geil, weil da wird alles knusprig und dann was sehr weich ist zum Beispiel.
Sag doch nochmal deinen Dattelpitch.
Ach so, ja, eine Dattel aufschneiden, mit Butter füllen und so ein paar Nüsse rein.
Coro?
Ja.
Gefriergetrocknet.
Ja. Und das noch gefriergetrocknet.
Ja, guck, und nämlich Punkt Kreativität.
Ja.
Immer auf der Suche nach individuellen, ungewöhnlichen Lösungen.
Dattelbuddern. Ja, die Dattelmaschinenbutter. Und Coro schreckt vor verrückten Ideen nicht zurück. Steht hier auch noch und schaut stets über den Tellerrand hinaus. Er hat wie die Dattel gebuddert. Also Leute, das ganze Sortiment, es ist wirklich unfassbar groß. Also neben jeder Menge Mousse und jeder Menge Nuss und gefriergetrockneten Bananen, was ihr euch alles vorstellen könnt. Es gibt derzeit über 1100 Produkte. Also da gibt es wirklich einen guten Mix aus konventionellen und biologischen Produkten. Am allerwichtigsten ist natürlich nur das Leckerste vom Leckeren.
Lieb leckere Sachen.
Gibt's dort. Ja, und extra für unsere Hörerin mit dem Code Prosecco, ich sag das nochmal, Prosecco, bitte komplett groß schreiben, Leute, spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment, www.korodrogerie.de. Ich glaube, das ist die längste Werbung, die wir jemals angesprochen haben. Aber die haben es auch verdient, oder?
Ja. Aber die machen so,
weil die machen ja auch so große Verpackungen.
Ja,
ne?
Große
Verpackungen,
große Werbung.
So ist es. Tschüss. Ciao.
Tschüss. Weiter geht's mit der Laune.
Ja. Fehlt der Flavor.
Und wenn du Mucke, machst, es ist wahnsinnig, jetzt geht viel um Kunst und so, aber es ist, ich finde es gerade.
Wir sind auch manchmal schlau, das können wir doch mal zulassen.
Jetzt. Wenn du jetzt Musik machst, denkst du dir dann erst, also hast du diesen Moment, weil ich habe ganz viele verschiedene Arten von Songwriting schon erlebt und es gibt Leute, die sitzen so zu Hause und dann haben die Idee für eine Hook und singen die ein ins Handy und Stenger ist zum Beispiel super in sowas, dann schickt man dem das und dann baut er darum diese Hook und dann fängt er an daraus irgendwie Parts zu bauen. Bist du so jemand oder bist du auch jemand, der sagt so, ey, lass mal zusammen, ich will mal, hast ein Beat für mich und dann fängst du so an zu schreiben, also bist du, arbeitest du auf ein Beat oder arbeitest du, oder arbeitet der Beat auf deine Idee?
Also die meiste Zeit eigentlich richte ich mich nach dem Beat und der sagt mir quasi, wo es lang geht und was das auch für ein Thema wird und so. Aber auch jetzt zurück zu dem Remix-Thema, das funktioniert auch. Nur dann habe ich aber auch schon auf einen Beat geschrieben, der ein gewisses Thema vorgegeben hat, eine gewisse Stimmung hat und dann wird der Remix relativ ähnlich.
Ja, okay.
Also von der Stimmung zumindest so.
Ja, okay.
Ja.
Okay. Ja, ich finde, ey, das ist, da könnte ich ewig lang drüber quatschen so. Ich finde es schon spannend. Ich denke, du wahrscheinlich auch.
Ja. Ich finde aber auch, ganz kurz, ich finde aber auch Hip-Hop ist, oder Rap ist irgendwie so die, auf eine Art die sensibelste Musik. Also auch, das ist wie, das ist das Stand-Up-Comedy der Musik. Also was ich mit sagen will, auf der Bühne zu stehen und vor Leuten Witze zu machen, da kannst du so auf die Fresse fallen. Mhm. Und so ist es auch im Rap. Mhm. Also so, das ist
die
so,
Fallhöhe ist
die Fallhöhe, höchsten. Du bist sofort angreifbar. Mhm. So, und da geht es teilweise entweder um, okay, jemand ist richtig wack oder es geht um Nuancen. Ist ein Wort cool, ist ein Reim cool und so weiter. Also du bist sofort bewertbar.
Ja.
Ganz anders wie einer, der Jazz macht so.
Irgendwie. Ja, ich glaube, weißt du? Ich glaube auch mein Problem mit Rap oder warum ich mich irgendwann nicht mehr so richtig auf die Bühne stellen konnte, war, dass ich gemerkt habe, dass was halt ein Riesenthema ist, ist Attitüde und dass du halt ständig wie in einer Pose sein musst. So, nicht jeder. Es gibt total viele Leute, die darauf verzichten und trotzdem sehr erfolgreich sind. Aber ich beobachte bei ganz vielen Leuten, dass die, dass ich merke, na, diese Pose, der werde ich langsam Überdruss als Zuschauer oder als Zuhörer. Mhm. Ich habe ja jetzt doch wohl verstanden mit diesen 10 Jahren, in denen ich jetzt diese Songs von dir anhöre, dass du cool bist und alle Mütter fickst.
Aber die Pose kannst du dir ja aussuchen. Ja. Das ist ja das Geile. Also ich fühle mich in der Pose jetzt wesentlich besser als in der Pose damals, in der ich einer Pose nachkommen wollte. Deshalb habe ich auch irgendwann mal entschieden, dass Battle für mich nichts ist. Weil die standen, wäre es ein Battle gewesen.
Ja.
So hätten die uns hätten die vor
Achso,
uns gestanden.
Damals bei dieser Situation.
Wäre es so gewesen, angenommen halt. Ne? Ja. Hätten die da gestanden wie in ein Fels. Und die haben auch geguckt, als würden sie sich sofort umbringen. Und das war für mich so, ich hab das nach außen symbolisieren wollen, aber das ist überhaupt nicht mein Ding. Und da ist die Entscheidung gefallen, okay, das kann es nicht sein.
Mhm.
Und in dem Moment hat sich irgendwann mal eine eigene Pose entwickelt, in der man sich halt wohler fühlt. Dann sitze ich halt so hin, dass da halt vielleicht für andere dann irgendwie wack da sitzt, aber für mich bequem halt.
Mhm. Mhm. Ja, das ist, ich finde das auch, also ich finde das so wichtig. Also ich habe so, wenn ich so drüber nachdenke, wie ich so auf die Bühne gegangen bin, habe ich dann so diese Rap-Bewegung gemacht und so, dann denke ich mir so, das könnte ich heute nicht mehr.
Nee.
So, das könnte ich nicht mehr. Also weil ich mir dabei einfach, ich würde mir vorkommen, als würde ich jemanden imitieren.
Mhm. Mhm. Aber auch da, es gibt ja so viele unterschiedliche Rap-Bewegungen. Mhm. Also wenn du dir jetzt, wenn du dir jetzt.
Kannst du mal 10 machen?
Nee,
können wir die gerade mit dem Katalog mal durchgehen? Wäre das möglich?
Ich mach doch mal eine.
Nee. In denen fühle ich mich nicht wohl.
Ja, okay.
Aber dadurch, dass das Rap-Ding so breit geworden ist und so unterschiedliche Themen anspricht, auch wenn es nach außen so wirkt, als wird da viel über Geld gerappt und so, es gibt sehr viel, es ist eine sehr große Range von von Inhalten, von Bewegung, von Klamotten und so. Mhm. Verschiedene Musikrichtungen prallen wieder aufeinander, so wie es halt eine Zeit lang nicht war, weil alles sehr geeicht war. Und deshalb mhm. ist es eigentlich jetzt gerade voll easy zu sagen, so ey, ich mach das halt einfach so und
bestimmt
halt
auch
Leute, die sich da mit identifizieren können.
Du hast vollkommen recht, weil ich fand auch, es gab so diese Zeit, da musste alles so da gab es nur Straßenrap, der war erfolgreich. Dann gab es so diese Zeit, dann war halt Materia Crow, alles was so ein bisschen poppiger war, sehr erfolgreich. Dann gab es die Phase, in der war alles erfolgreich, wenn es darum ging, dass man einfach total wasted ist und so. Die ist auch immer noch so ein bisschen, glaube ich. Und jetzt ist halt auch so, jetzt kann so alles funktionieren. Also wir hatten es ja vorhin auch vom Blend Festival, was jetzt ja irgendwie, das ist jetzt schon vorbei, wenn ihr das hört.
War geil.
Genau,
ja, war genial. Ja,
genau.
Ja.
Und da ist halt so, also ich habe zum Beispiel das Splash-Line-Up gesehen und war so, krass, kenne nichts. Also ich kannte so drei Leute. So, und da war ich so, schon interessant, weil Splash war früher so für mich das höchste der Gefühle. Mhm. Und es wäre mein Traum gewesen, da mal aufzutreten. Mhm. Und dann bin ich so, okay, krass, heute, wenn ich heute Mucke machen würde und das Splash würde mich anfragen, würde ich glaube ich sagen, also wahrscheinlich würde ich ja sagen, aber ich würde mir jetzt nicht mehr so den Arsch abfreuen, weil ich mir denke, die Leute, die sich das dort anschauen, weiß gar nicht, ob das so meine Leute sind.
Aber es ist so divers, dass du, glaube ich, immer Leute findest. So, ich finde auch, Hip-Hop hat noch nie so cool ausgesehen wie jetzt zur Zeit. Also die Leute sehen extrem cool aus, gerade weil die sich nicht mehr so nach einer Uniform richten. Früher hast du das größere Shirt und das kürzere gezogen und dann hast du eine Mütze aufgezogen und dann war die Jacke halt sehr groß und das war's.
Ja.
Dann konntest du Farben ein bisschen kombinieren, hast gesagt, machst du Camouflage, machst du nett.
Ja.
So, aber
die ganzen Codes sind weggefallen.
Genau, jetzt und jetzt ist es fast punkig auf der einen Seite, musikalisch als auch modemäßig und so und auf der anderen Seite, keine Ahnung, schrill oder auch dann wieder klassisch, wie damals halt irgendwie XXL-mäßig, so alles halt irgendwie.
Mhm.
Das finde ich eigentlich angenehm.
Ich habe die Woche im Atelier gesessen und da ist mir für mich so eine Sache aufgefallen und die ist jetzt ein bisschen konträr zu dem, wo wir es gerade drüber hatten, aber ich will euch mal fragen, wie ihr das seht und ob das vielleicht für euch auch gilt. Weil wir hatten jetzt die ganze, alles hat jetzt so ein Facettenreichtum und Codes und Nischen, sowas sind so ein bisschen verloren gegangen. Ich habe aber im Atelier gesessen und habe mir einfach so meine Sachen angeschaut. Und auch unseren Output und überlegt. Und mir ist aufgefallen, am Ende vom Tag habe ich so vier Ideen in meinem Leben gehabt, die ich immer wieder wiederhole, zitiere und neu kombiniere. Und das mag erstmal wie lahm klingen und plump, aber ich fühle mich total wohl damit. Weil ich merke, zum Beispiel in meinem Leben, ich finde schon immer irgendwie so, Blasphemie mag ich gerne, weil ich so mit Kirche irgendwie ein Problem habe. Und ob das jetzt in Artworks von mir ist oder wie die geile Tausend machen, das ist dieses eine Ding. Und ich mag auch schon mein Leben lang mit Artworks frech sein und Leute verstören. Zum Beispiel gerade male ich so, ich mache ganz viele Sachen, die, wo man sagt, so, das ist hässlich, komische Proportionen, wo man sagt, so, das ist dumm aufgeteilt. So, oder Sachen zerstören oder sowas. Und ich habe das noch nicht lang kapiert, aber seitdem ich das gecheckt habe, finde ich das total geil. Weil ich jetzt viel aktiver noch die Sachen miteinander mischen kann. So, ach, das habe ich vor 5 Jahren schon mal gemacht. Das wende ich jetzt hier drauf an. Und auf einmal hat man schon trotzdem so wie eine Handschrift und merkt so, und das muss auch gar nicht so viel sein. Das sind so 4 Hebel, mit denen ich am Ende irgendwie arbeiten kann. Aber trotzdem kann ich durch die 4 Hebel irgendwie viel mehr machen, als wenn ich merke, boah, ich habe eine riesen Palette aus 1000 Möglichkeiten, was mich eher verunsichert.
Ja.
Ja, wie so ein Rahmen, der Kreativität schafft.
Ja, ja,
das verstehe ich total.
Kann ich voll nachvollziehen. Ja. Und wenn ich einen Reim habe, auf dem ich schreibe, beispielsweise jetzt, dann weiß ich, ich kann nicht ausufern, ich kann nicht die ganze Welt erklären. Und ich muss das, was ich sagen möchte oder was ich sagen kann, halt in diesem Reim machen. Und das ist das, was mich begrenzt und mich nicht abschweifen lässt und mich auch nicht verzweifeln lässt auf der anderen Seite. So.
Aber einen auch kreativer macht. Also wenn du dir, das hatte ich jetzt bei, als ich meine EP gemacht habe, habe ich immer das gleiche, weitgehend das gleiche Instrumentarium genommen, weil ich da gar nicht in Versuchung gekommen bin, mich aus der Vielzahl an Möglichkeiten zu bedienen, sondern zu sagen, okay, du hast diese 8 Mittel und daraus musst du was machen.
Das finde ich so geil, da fühle ich mich so wohl, wenn
und
ich das höre.
Deswegen hast du diese Sachen, 8 Sachen zur Verfügung und dann kannst du das Beste aus allem rausholen oder das, was für dich passt.
Und Leute, das ist Hip-Hop.
Word. Word.
Ja, nee, aber jetzt, also, ich, also auf jeder Ebene, egal was du machst, du malst, singst, produzierst oder sowas, mhm. ich glaube, es braucht so einen Rahmen. Und welcher Künstler oder welche Künstlerin hat denn so viele Themen, dass man denkt, das ist immer noch spannend nach dem 20. Song, geil, jetzt hat die jetzt über Vögel gesungen und so, das ist wieder ein ganz anderer Blickwinkel auf Vögel und so. Mhm. Gibt's eigentlich auch nicht.
Ja. Mhm. Sag mal, wenn ihr eine Doku, also nee, ich habe mir jetzt neulich überlegt, es gibt ja von allem, also wir haben jetzt die technischen Möglichkeiten, dass man so mit so einem Handy sich irgendwie so einfach filmen könnte. Mhm. Und was ich mir überlegt habe, was ich gerne über mich machen würde, wäre so eine Doku, ne? Yeah. Weil, also, weil ich bin jetzt nicht so berühmt, dass ich, wenn ich tot bin, dass dann eine Doku über mich gedreht wird. Ne? Ja,
deswegen willst du schon vorarbeiten.
Genau, deswegen würde ich das gerne machen und ich würde gerne, dass ihr mir dann alle Statements liefert. Ich würde die gerne euch dann auch vorschreiben. Ne? Yeah. Also, dass man zum Beispiel mich so sieht. Ich habe zum Beispiel heute so einen Influencer entdeckt, der ist aus den USA und der sieht geil aus und hackt Holz. Kennt ihr den?
Ja, doch, das ist so ein TikTok-Typ.
Ja, ja genau, ja. Und also der sieht einfach nur geil aus.
Ey, das darf ich kurz unterbrechen. Du weißt sofort, wenn du sagst, der sieht geil aus und hackt Holz, wer es ist.
Ja.
Hammer. Ey, das ist echt krass. Ey, das ist krass.
Und der sieht halt, der hat so ein, der hat so eine, der, also ich finde das ja eh geil, wenn das jemandem steht, so ein, der hat so eine, wie nennt man das, wenn, es ist eine Hose, aber es hat auch so. Eine
Latzhose.
Genau, eine Latzhose. Entschuldigung. Und das hat er an und dann sieht er so geil aus halt, ne? Und dann hackt er so das Holz da und so richtig und dann sagt er so, oh, das ist ein besonders schwerer Brocken, eigentlich könnte ich die Handsäge nehmen, aber ich probiere es mal. Und dann guckt man dem so einfach so eine Minute dabei zu und denkt sich, ah okay, er schlägt das Holz längs ein und dann macht er so einen letzten Schlag und dann zerspringt es so in zwei Teile und dann guckt er noch einmal so geil in die Kamera und dann bin ich so, das ist so plumper Content, ne? Aber geil. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt eine Doku über mich selbst drehen würde, wäre das ja zum Beispiel eine Szene, die ich gern drin hätte. Ne?
Ja.
Dass man sagt so, ja, er war halt auch immer super naturverbunden. Und dann sieht man mich, wie ich halt so auf so ein Holz einschlage, vor so einer Cabin, weißt du? Und was ich zum Beispiel, es gibt ja so Sachen, die hätte ich gerne, dass ich so bin, aber so bin ich nicht. Zum Beispiel, ich wäre ja gerne wahnsinnig belesen. Ne?
Ja.
Ich lese ja gar kein Buch. Ne? Also ich kann ja gar nicht... lese ja gar kein Buch einfach. Aber ich finde zum Beispiel so dieses, gibt ja diese Typen in diesem Café in Aschaffenburg, den ich da immer wieder sehe, ne? Mhm. Und der sitzt dann immer so drin und liest so sein Buch, ne? Und dann frage ich mich auch, ist das eine Pose, ne? Mhm. Also willst du, findest du, weil Marek hat das eigentlich sehr gut gesagt, wir sind doch an dem vorbeigelaufen. Und Marek, du meintest ja, was mich total nervt ist, das ist ja nicht in der Situation die bestmögliche Sache, die er machen könnte.
Jo.
Sondern wenn du im Café sitzt, was ist geil?
Gaffen ist geil.
Gaffen.
Leute anschauen ist geil.
Ja, so Leute, die vorbeilaufen, angaffen, so ein bisschen seinen Kaffee saufen, so gucken, wer so rumläuft, ei, gute und wie, so ein bisschen so gelabert. Das
ist auch so super laut, also man kann sich gar nicht aufs Buch konzentrieren. Null. Das ist fake, das kann,
genau.
Der geht nicht raus, um ein Buch zu lesen, sondern der geht raus, um beim Buchlesen gesehen zu werden.
Genau, das ist der Punkt. Mhm. Und was ich dann halt aber gerne, trotzdem denke ich mir so, ich wäre schon, also der macht mich sauer und wenn ich überlege, warum er mich sauer macht, denke ich so, na, weil ich gerne, glaube ich, so wäre.
Ja.
Also ich glaube, ich wäre gerne, ich wäre nicht gerne so, aber ich hätte gerne, dass die Leute mich so sehen, dass die Leute sagen, ja, und der Chris, der ist ja auch so, das merkt man dem gar nicht an, aber der ist ja wahnsinnig belesen, so, ne? Und der liest ja immer so ganz so echt schwere Bücher und so, ne, die, wo man echt auch was auf dem Kasten, auf, nicht auf Deutsch, wo man was auf dem Kasten für haben muss. Und dann sieht man mich, wie ich so ein Buch lese, zum Beispiel, ne, in dieser Doku.
Aber du willst nur, dass sie den Eindruck haben, dass du nach außen diesen Eindruck erwächst. Die wollen aber inhaltlich, also du willst nicht, dass die inhaltlich dich dann irgendwas fragen oder sowas, wie Bandesbuch oder so, oder was hast du schon alles gelesen, sondern nur, dass die wissen, dass du halt oftmals im Café sitzt und das Buch.
Ja, also quasi nur Behauptungen.
Ja, genau. Ich hätte halt gerne in dieser Doku, die es dann über mich gibt, dass die Leute dann quasi sich so denken, okay, also das scheint er ja wohl zu sein,
ja.
So, ne? Weil das ist ja in der Doku so drin.
Unser Tausendsasser.
Ja, genau. Ja. Und dann, also er ist sehr belesen, dann bin ich aber auch so dieser Holzhacker, ne? Mhm. Und was, dann überlege ich so, was sind noch so coole Sachen, die man über mich sagen könnte, ne? Und zum Beispiel wäre ja cool, wenn ich wahnsinnig reich wäre, ne? Das wäre ja zum Beispiel auch geil. Und dass die Leute sagen, ja, der ist halt so, der hat voll die Idealvorstellung, also er ist ein sehr, sehr idealistischer Mensch und so, ne? Und der ist halt überhaupt nicht so ein FDPler und so, ne? Trotz dessen hat er so mit zwei, drei Kniffen so mega viel Geld ertradet und so. Das fand er eigentlich überhaupt schon immer uncool, ne? Aber der weiß halt, wie es läuft. Dann hat er mal so hier und da, ne? der hat halt mehrere Millionen verdient. Weißt du, wie ich meine?
Weil so, der sau viel liest.
Nee, der hat das einfach, der ist so reich geworden, weil der war halt relativ schlau.
Ja, genau.
Und da hat er so ein, zwei Kniff gehabt und hat es mal probiert. Na, dann kam halt die Kohle.
Ja, und da wollte ich euch mal fragen, was, also ich suche jetzt gerade so, ich überlege gerade, was noch so Szenen sein könnten. Und könntet ihr euch vorstellen, da auch ein Sprechpart? Also man würde euch dann vor so einer Wand einmal abfilmen und dann würdet ihr dann sowas sagen wie, also was mich schon immer an ihm begeistert hat, war zum Beispiel seine Großzügigkeit oder sowas. Wenn wir zum Beispiel.
Ich kann mir das vorstellen, dass das macht. Ja.
Ich könnte auch meinen Postboten fragen. Aber also da habe ich mir gedacht, so, man kann ja vielleicht auch einen kleinen Gag einbauen, dass mein Postbote dann so sitzt und so, ich finde zum Beispiel toll, dass der immer sofort seinen Briefkasten entleert. Der begrüßt mich oft schon auf dem, im Vorhof.
Ja, dass du ihm so durch den Schlitz so die Hand gibst. So wartet er. Ja, gib ruhig her, gib ruhig her. Bin schon da.
Genau. Stenger, was würdest du denn jetzt zum Beispiel da über mich sagen in meiner Dokumentation, die wir da jetzt drehen?
Also ich würde irgendwie sowas sagen wie, ja, der ist eigentlich immer schon auch, er ist sehr gewissenhaft, er kann jeden Termin immer sofort einhalten. Okay,
mal ganz kurz. Es soll jetzt auch nicht alles so, es soll nicht offensichtlich ironisch sein, das ist mir ganz wichtig.
Also ich finde, das Holzhacker-Ding ist gut, dass du noch einfach voll der crafty Typ bist. Ne? Ja,
stimmt.
Also so auch die Firma.
Ich würde auch gerne mal sehen, wie du was schnitzt. So.
Ja. Das, also Ziel der Doku soll es sein, dass man meine verborgenen Seiten endlich mal sieht. Mhm. Ne? Mhm. Weil ich bin jemand, es wirkt so, als ob ich mich sehr mitteilen würde. Ne? Aber in Wahrheit, ne, den echten Chris Nanu, ne, ja, den kennen die Leute nämlich noch gar nicht.
Genau, den Christian Bloß, den kennen die Leute nicht.
Ja.
Was wäre noch so eine coole, überraschende Sache?
Zum Beispiel krass surfen können, ne? Fände ich auch cool.
Was Sportliches hatte ich gerade auch im Kopf.
Ja.
Ja. Oder dass du so gegen vier Supermeister im Schach antrittst, ja, und du immer nur so von Tisch zu Tisch und machst immer nur so einen, ja, Zug. Schachmatt, Schachmatt.
Oder
Schachmatt,
vielleicht Schachmatt. So eine ärmliche Familie.
Ich war schon die ganze Zeit so, wir müssen mal irgendwie so abfilmen, wie er so einen Spendenzettel ausfüllt oder sowas. Nur ein Schnittbild, das muss ja nicht irgendwie besprochen werden.
Und jemandem so 1000 Euro in die Hand drücken.
Ja,
ne? Ja, genau, sowas fände ich auch noch gut.
Ja, oder dass man so einen Gegenpart findet zu diesem Holzhacken, dass du auf jeder Ebene,
ja,
wo du dich erklärst, dass du, ja, dann so einen unmöglichen Gegenpart hast, wie er ist auch saugut im Häkeln. Also er ist
ja, genau. Ja, stimmt, ja, sowas super Sinnliches, so ein Aquarellmalen danach.
So, wie heißt das? Ikebana.
Ja. Genau, und dann sieht man mich wieder und dann schwenkt die Kamera wieder und dann spiele ich aber so ein Chopin. Weißt du, wie ich meine? Also
nee, du bringst ein Kind bei, wie
der
Chopin,
genau,
spielt.
Genau, ein Kind ohne Hände.
Oder dann sagt man halt auch, dass du Leute immer super gut verbatscht hast halt.
Ja, genau, ja, ja, stimmt. Aber so, er ist auch...
Den blauen Fleck habe ich seit 25 Jahren.
Ich habe eine richtige Schelle gegeben.
Da ist er. Ja. Aber ja, genau, sowas, ja, genau. Er ist auch wahnsinnig aggressiv, aber es geht immer ihm ums Gute. Also
ja,
er flippt nur aus, wenn eine Ungerechtigkeit, ja, passiert und so. Ja. Da dreht er völlig loco. So. Ja, ich bin da gerade am Überlegen, ich würde da gerne sowas drehen, irgendwie in die Richtung. Weil,
ja, da können wir nochmal einen Aufruf machen. Es kommen immer mal wieder Leute, die sagen: So, wenn ihr mal ein Video machen möchtet, ja, ne, haut mich doch mal an. Mhm. Das wäre jetzt die Stelle. Wir wollen mal ein Video machen, wir hauen euch jetzt mal an. Wir brauchen die Vorproduktion des Nachrufs von Christian Theodor Bloß.
Ja.
Und zwar im Idealzustand.
Ich muss noch eine Sache sagen. Mein Friseur hat mir heute gesagt, wenn ich Werbung für ihn mache, dann kann ich mal auf sein Ferienhaus auf Sylt fahren. Deswegen muss ich sagen, also der Friseur Kempf, ne?
Ja.
In Hösbach, ne?
Du siehst fantastisch aus heute. Warum ist das denn so?
Na, weil der Berthold mir ganz toll die Haare geschnitten hat.
Geile Frise.
Ne, oder?
Mega. Das sieht ja 360 Grad fantastisch aus. Du hast ein bisschen Kopf wie ein Briefkasten.
Ja, stimmt. Aber du meinst einen schönen Briefkasten.
Ja, aber so einen, der so nach hinten rausgeht.
Ja, genau. Meinst du, hab ich so einen langen Kopf?
Irgendwie schon so einen Alien-Kopf. So
meinst du die Röhre?
Ja, ja, genau, ja, wo die Amis, wo das Fähnchen hochgeht.
Naja, das war jetzt irgendwie nicht so erbauend. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es die beste Werbung jetzt irgendwie war an der Stelle.
Nee, das ist gut betont, das ist einfach gut
was
betont.
Was halt wichtig ist, weil der hört den Podcast nicht,
ja,
ist, dass wenn ihr zum Friseur Kempf geht, dann müsst ihr dann immer sagen, ist der Berthold eigentlich da? Und dann müsst ihr sagen, ich bin ja eigentlich bei einem ganz anderen Friseur, aber dann habe ich den Podcast Prosecco-Laune gehört mit Christian Bloß, der ist ja hier auch Kunde. Das muss man dem schon nochmal genau sagen, wer ich bin. Ich kann mir vorstellen, dass er schon wieder vergessen hat. Und dann sagt ihr, der hat ja so geschwärmt, deswegen bin ich heute hier.
Ja.
Ja. Und da müsst ihr auch so ein paar Produkte extra kaufen. Nicht einfach nur die Haare machen lassen, sondern auch so sagen, gibt es noch ein Haargel, was ich kaufen kann oder so. Ne? Und auch einfach mal Naja, sowas in die Richtung halt.
Ja, offen sein.
Ja, genau. Das stelle ich mir gut vor. Und ich würde gerne noch einmal sagen, vielen Dank an alle, die uns auf Patreon unterstützen.
Jop.
Danke
an alle, die Tickets fürs Sommerfest gekauft haben.
Stimmt.
An die Leute, die noch überlegen.
Ja.
Naja, als wir aufgenommen haben, das ist jetzt schon wieder ein paar Tage her,
ja,
waren wir bei 75% ausverkauft.
Ja.
Ich rate euch, nutzt die Chance, holt euch die letzten Tickets, das wird fein.
Genau, und natürlich, vielen Dank, dass du da warst. Du bist aber noch länger da, weil wir nehmen jetzt ja noch einen Hörerfax auf. Ja,
genau.
Also es ist ja, jetzt geht es nochmal richtig zur Sache. Früher war Hörerfax immer nur eine halbe Stunde, mittlerweile dauert es aber länger, ich will dich schon mal vorwarnen. Und du kannst gerne auch nochmal Werbung machen für dein,
genau,
für dein Album.
Wie heißt dein Album?
Mako lebt.
Wann kommt's raus?
30.09.
Welche Single ist jetzt schon draußen?
Lass gehen, lass los mit Fat Tony.
Die ist geil.
Ja. Habe ich vorhin auch nochmal gehört im Auto hier.
Ja. Gibt's noch was zu sagen? Kauft die Platte, kommt auf die Tour.
Ja. Genau.
Lohnt sich auch.
Cool. Ja, lohnt sich wirklich. Ihr habt ja auch schon mal zusammengearbeitet, ne?
Wir haben schon mal zusammengearbeitet. Das haben wir gar nicht erzählt. Das hätten wir ruhig mal erzählen können.
Könnt ihr auch noch jetzt schnell erzählen. Es ist jetzt auch nicht so.
Wir machen Cliffhanger, wir erzählen es im Hörerfax.
Genau. Oh.
So kommen wir nämlich raus.
Weil der Marc will nämlich auch mal eine rauchen stellen.
Ich will mal. Ich habe auch das lieben gern. Da habe ich Knast, aber ich muss. Ach. Also ich muss brunsen wie ein Drecksau.
Ja.
Wie ein Brauereigaul.
Leute, vielen Dank wirklich an alle, die alles unterstützen. Peace out, A-Town.
Tschö.
Die Prosecco Laude kommt 2022 auf die feine Tour auch in deine Stadt. Stuttgart, Frankfurt, Leipzig, München, Köln, Hamburg, Berlin. Hol dir jetzt dein Ticket auf Eventim oder krasserstoff.de.
Prosecco Laune. Mit Chris Nanu und Marek Bäuerlein.
Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Ey, wir sind Mama Lauda.
Der lustigste Mutti-Podcast der Welt.
Wir sind quasi Barbies. Ich bin die geile Barbie mit dem schwangeren Bauch.
Ich bin Ken.
Und du bist Ken.
Aber wir sind auch scheiße ehrlich.
Ich wusste ja nicht, wie man wickelt. Mir hat es niemand jemals in meinem Leben erklärt.
Kind schreit. Andere Kinder schreien. Es war einfach nur so, was? Warum schreien alle? Was warum ist hier los? Schreien?
Ich war die ganze Geburt so verkopft. Da waren plötzlich viel mehr Menschen und ganz helles Licht.
Psychische Krankheiten sind Krankheiten und genau wie physische. Nur, dass man physische sieht und anerkennt, weil man sie sieht.
Zu gesund für zu Hause, zu krank für die Kita.
Ah, der Klassiker.
Mama Lauda.
Okay, wow.
Jeden Freitag eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt.